Andreas Arnzen ist Vorsitzender der Geschäftsführung des Wort- und Bildverlags, dem Herausgeber von unter anderem der Apothekenumschau und gesund.de. Andreas Arnzen hat schon einige Stationen in der Medienlandschaft durchlaufen, bevor er vor 6 Jahren die Gelegenheit ergriff, den bis dahin gründergeführten Verlag Wort und Bild zu übernehmen. Heute erreicht er mit seinen analogen und digitalen Angeboten zur Gesundheitsinformation jeden Monat 30 Millionen Menschen. Im Podcast erzählt er, wie das Konzept der Apothekenumschau funktioniert und verrät, welche Strategien er verfolgt, um sein Unternehmen, die Apotheken und die Leser im digitalen Zeitalter mit qualitativen und werbefreien Informationen zu unterstützen. Denn nur wer gut informiert ist, kann lange gesund bleiben.
Unseren Podcast Visionäre der Gesundheit präsentieren wir euch in Kooperation mit dem Handelsblatt. Handelsblatt Inside Digital Health bietet euch das exklusive Fachbriefing zur Zukunft von Gesundheit und Pharma und unsere Podcast-Folgen exklusiv vorab. Alle weiteren Informationen dazu findet ihr unter www.handelsblatt.com/inside-digital-health. Den Link und weitere Informationen findet ihr in unseren Shownotes oder unter www.visionäre-gesundheit.de, Visionäre mit AE.
Ja, guten Morgen, lieber Andreas. Andreas Arnzen, ich freue mich sehr, dass du heute mein Podcast-Gast bist und ich dich eine knappe Dreiviertelstunde ausfragen darf. Denn wir kennen uns schon lange und du bist eigentlich wie ich ja etwas quer in das Gesundheitswesen gestolpert, kann man sagen. Du bist CEO vom Wort- und Bildverlag, wobei ich jetzt ehrlicherweise gar nicht weiß, ob ihr noch Verlag im Namen habt, denn ihr macht viel, viel mehr als in Anführungsstrichen nur ein Verlag zu sein und du bist ja wirklich ein alter Hase, das hört sich immer so doof an, aber bist du einfach im Mediengeschäft. Also du hast schon alles gesehen und gemacht, bevor du wirklich in das Gesundheitswesen gekommen bist, zu Wort und Bild, und hast dort eine sehr, sehr spannende Aufgabe, die du gerade bewältigst. Und darüber wollen wir heute ein bisschen sprechen. Herzlich willkommen, Andreas.
Guten Morgen, Inge. Vielen Dank. Ich freue mich auch sehr auf diese Folge und gleich zu Anfang muss ich eins ergänzen, ich bin da gar nicht reingestolpert, ich bin da reingesprungen in das Gesundheitswesen, weil dieser Markt einfach so unfassbar interessant ist, diese Branche, und das wollte ich mir einfach nicht entgehen lassen.
Ja, du bist richtig ins kalte Wasser gesprungen, kann man sagen. Du kommst aus dem Mediengeschäft, das ist so deine Westentasche, also da hast du sehr viele Stationen schon hinter dich gebracht und hast dann Wort und Bild ja übernommen vor einigen Jahren. Und wie kam es dazu eigentlich?
Naja, ich habe mich in den Medien eigentlich ganz wohl gefühlt. Ich bin ja ein vollkommen untypischer Medienmanager, weil ich das große Glück hatte, alle Mediengattungen mal betreut zu haben, von Radio über Kabelnetze, Internet, klassisch Print, aber auch TV. Und auf einmal kam der Lockruf aus dem beschaulichen Bayerbrunn zwischen München und Starnberg. Ich kannte zwar die Apothekenumschau, aber ehrlich gesagt den Wort- und Bildverlag noch nicht. Dort war eine Situation wie folgt: Der Verleger hat 58 Jahre lang dieses Business auf- und ausgebaut, bis er mit 93 gestorben ist. Also mit 93 hat er dort noch das Zepter in der Hand gehalten. Und dann kam ein Testamentsverwalter, der dann letztendlich das erste Mal einen externen CEO gesucht hat. Und nach einer Weile und vielen Gesprächen mit den Gesellschaftern und Beiräten und dem Testamentsverwalter kamen wir dann letztendlich zusammen. Und das ist jetzt inzwischen schon 6 Jahre her.
Mhm. Und du kamst quasi als externe Person dann da rein. Und jetzt muss man sagen, Wort und Bild und die Medienmarken, die ihr herausgibt, das sind ja viele mehr. Also es gibt ganz viele spezielle von, ich glaube, der Hausarzt oder ich weiß nicht, ist es jetzt das mittlerweile?
Seniorenratgeber, den ja. Diabetesratgeber. Das Interessante ist ja, das wirkt immer so, als wenn das so die ganz kleinen Geschwister von der Apothekenumschau sind. Dabei haben diese Titel wie Seniorenratgeber eine höhere Auflage und Reichweite als Sternspruch, Fokus und Spiegel zusammen. Das vermutet man immer nicht, aber es sind halt Riesentitel.
Genau, das wollte ich gerade sagen. Also wahrscheinlich erreicht ihr jetzt mit diesen Erzeugnissen über Print die meisten Menschen in Deutschland, kann man schon sagen, oder?
Das kann man definitiv sagen, sowohl von der Auflage als auch von der Reichweite her. Wir haben aktuell 22 Millionen Leser pro Monat und das wissen die wenigsten, circa 10 Millionen Unique User. Die Schnittfläche sind nur 5%, ergo erreichen wir 30 Millionen Menschen mit gesundheitsrelevanten Informationen jeden Monat. Und das ist schon eine verdammt hohe Zahl, weil diese Reichweite nicht basiert auf pornografischen Bildern, Sportereignissen, Politik, Celebrity oder ähnlichem, sondern zu 100% nur in Bezug auf gesundheitsrelevante Informationen.
Ja. Und euer Modell, also sind diese, habt ihr auch kostenpflichtige Angebote? Die meisten sind ja so eine Art Giveaway. Also ich gehe in die Apotheke und bekomme die Apothekenumschau zum Beispiel, die auch von euch ist.
Ja, es ist ein B2B2C-Modell bei uns. Es ist so, dass wir die Publikationen an die Apotheken verkaufen. Diese Apotheken nutzen das dann für ihre Kundenbindung, wohlweislich, dass gut informierte Patienten bzw. Leser auch einen höheren Umsatz machen, häufiger eben dann wieder zu dieser Apotheke kommen und damit ist ein klassisches Kundenbindungsinstrument.
Ja, und das habt ihr auch ausgeweitet auf andere Bereiche. Also ihr habt ja nicht mehr nur Apotheken als Kunden, sondern eigentlich so das gesamte Gesundheitswesen fast, kann man sagen, oder?
Naja, unser Core-Business ist schon die Apotheke. Aber wir haben natürlich, das kannst du dir vorstellen, wenn du 30 Millionen Menschen pro Monat erreichst und dir auf die Fahne schreibst, komplexe gesundheitsrelevante Informationen leicht verständlich wiedergeben zu wollen. Mhm. Ja, und das war das, was der Verleger 58 Jahre lang getan hat. Dann ist es mein Job zu schauen, welche Möglichkeiten wir für diese Vision, für diesen Weg in der heutigen Zeit haben. Und da bieten sich natürlich aufgrund des technologischen Fortschritts viel, viel mehr Dinge an. Und mein Job ist es, diese Wege zu finden, auszuprobieren und neu zu beleben.
Ich finde es total interessant. Also du bist quasi ja nach 58 Jahren als Externer da reingekommen. Das ist ja, ich meine, allein 58 Jahre sowas zu führen. Wir wissen das ja beide, wie schwierig das ist, auch immer wieder sozusagen eine visionäre Antriebskraft zu bekommen, die man ja immer wieder braucht, um ein Geschäft erfolgreich zu führen. Also man kann ja schlecht, gerade in Kommunikation und Medien, 58 Jahre das Gleiche machen. Also das ist schon eine enorme Leistung, das zu machen. Jetzt ist natürlich deine Aufgabe, so ein bisschen Gesundheitskommunikation in das neue Zeitalter zu überführen. Und man kann das wunderbar natürlich sehen auf eurer Webseite. Ihr habt Beteiligungen, ihr investiert, ihr seid mittlerweile, wie du ja auch schon gesagt hast, digital gut aufgestellt. Das heißt, du hast jetzt seit 6 Jahren da wirklich viel getan. Wie kann man das so formulieren? Was hast du vorgefunden und was ist auch so deine Vision der Gesundheitskommunikation, die du jetzt mit dem Unternehmen, mit deinen ganzen Kolleginnen und Kollegen ja so antreibst?
Also um ehrlich zu sein, es war ein verdammt dickes Brett. Und hätte ich vorher gedacht oder gewusst, dass das nicht, keine Ahnung, ein bisschen Balsaholz ist, sondern ein Meter dickes Teakholz, weiß ich gar nicht, ob ich den Job in der Form angenommen hätte. Aber es hat mich einfach gereizt. Immerhin war ich halb so alt wie der Verleger zu seinem Tode, als ich dort das Ruder übernehmen durfte. Und da kannst du dir schon vorstellen, was das unternehmenskulturell ja für viele bedeutet hat. Wir haben ganz viele Mitarbeiter, die 15, 20, 25 Jahre in dem Unternehmen waren. Und auf einmal kommt da jemand, der ein bisschen Digitales in der DNA hat und viel Medienerfahrung mitbringt und dort für eine Transformation auch eingestellt worden ist. Ja, da muss ich ehrlich sagen, man muss eigentlich reflektierend sagen, man muss schon leicht masochistisch angehaucht sein, wenn man dieses Unterfangen angeht. Die ersten 3 Jahre habe ich mehr oder weniger Print verwaltet und optimiert. Wir haben noch überhaupt keine Chance gehabt, in den ersten Jahren an wirklich Digitalisierung, Transformation und Ähnliches zu denken. All die Dinge, für die man mich eingestellt hat. Aber nach 3 Jahren war es dann endlich soweit. Und so konnten wir in den letzten 24 bis 30 Monaten 14 Beteiligungen eingehen, Eigengründungen starten, 100% Übernahmen tätigen und haben das Portfolio deutlich ausgeweitet. Und zugleich haben wir die Redaktion umgebaut, wir haben einen riesen Relaunch bei der Apothekenumschau gemacht. Wir haben im Prinzip die gesamte Pandemie über diese Zeit, die ja doch etwas anders war für uns alle, für uns wirklich sehr, sehr gut nutzen können.
Ja, und was ist so deine Vision? Also du sagst schon, okay, 3 Jahre war das erstmal so, vielleicht überhaupt Prozesse, also Themen, die halt einfach dann liegen geblieben sind, weil das ist ja so, wenn man lange was macht, irgendwann sieht man ja bestimmte Dinge nicht mehr. Und da muss man wahrscheinlich erstmal, ich würde jetzt das schöne Wort aufräumen benutzen, das hast du jetzt nicht gesagt, und dann hattest du nach 3 Jahren die Möglichkeit, wirklich full power in die Digitalisierungsthematik auch mit einzusteigen. Wie hat sich das ganze Thema gesundheitsrelevante Inhalte wirklich so leicht verständlich, ja, verfügbar zu machen? Wie hat sich das verändert und wo wollt ihr damit auch hin?
Also das waren jetzt mehrere Punkte. Ich fange mal bei dem Aufräumen an. Mhm. Es war eigentlich kein Aufräumen, das war schon ein Haus, welches extrem gepflegt war. Aber mit der Zeit, egal wie ordentlich und funktional ein Haus oder eine Wohnung eingerichtet ist, möchte man auch mal einen Wechsel haben. Zumal es eben auch neue Designs gibt, neue Moden gibt und so weiter. Und so war es meine Aufgabe, dafür Veränderung zu sorgen. Mhm. Manche wollten denen unbedingt mitgehen, manche können dem nicht mit folgen. Das heißt, da gab es auch personelle Veränderungen, organisatorische Veränderungen, Prozesse haben sich halt verändert. Das hat aber auch, ehrlich gesagt, extrem viel Spaß gemacht. Ja, wir sind eine Company mit 300 Mitarbeitern. Es ist unglaublich schön zu sehen, wie sich eine Unternehmenskultur dann verändert, wie ein Spirit in eine bestimmte Richtung entsteht. Und das ist die Grundvoraussetzung, um dann diese Veränderung, die dann deine zweite Frage betreffen, auch angehen zu können. Was hat sich verändert? Weißt du, unser Claim war beziehungsweise ist sogar noch bis heute, lesen, was gesund macht. Mhm. Und das war das, was ich in meinem allerersten Gespräch mit den Gesellschaftern kritisch angemerkt habe. Ich finde diesen Claim eigentlich nicht passend für uns beziehungsweise nicht passend für die heutige Zeit, weil er einen Zustand beschreibt, bei dem der Patient beziehungsweise der Kunde krank ist und gesund werden möchte. Gesundheit bedeutet heutzutage aber viel weniger, dass ich Symptome erkenne und denen entgegenwirke. Es geht vielmehr um Prävention. Es geht vielmehr darum, gesund zu bleiben, ja, gar nicht erst krank zu werden. Und wenn man sich das vor Augen führt, dann ergeben sich daraus unendlich viele Möglichkeiten, neue Produkte, Services, Leistungen zu etablieren beziehungsweise aufzubauen. Und ich finde es halt so irre spannend und so unglaublich schön, in welcher Zeit wir leben, weil wir jeden Tag von Neuem neue Chancen bekommen. Der technologische Fortschritt ist exponentiell. Und wenn man sich ein bisschen in dieser Welt bewegt, kann man immer wieder jeden Tag von Neuem, ich spreche nicht über Monate, ich spreche nicht über Jahre, jeden Tag von Neuem Möglichkeiten erkennen, neue Dinge anzugehen.
Ja, okay. Das heißt, ihr seid mittlerweile auch auf TikTok? Nee, weiß ich nicht. Frage ich dich jetzt?
Doch, wir sind auf TikTok, wir sind auf Instagram, wir machen viel im Audiobereich. Wir experimentieren auch und wir haben inzwischen eine Kultur, bei der Mitarbeiter einfach mal machen. Das war vorher überhaupt nicht denkbar. Mhm. Es gehörte nicht in das Denken dieses Verlages, dass die Mitarbeiter wirklich experimentieren. Und ich glaube, in der heutigen Zeit geht es gar nicht anders. Ja, du musst in diese neuen Welten eintauchen, um Erfahrungen zu sammeln. Und aus diesen Erfahrungen musst du dann letztendlich oder kannst du Erkenntnisse ableiten, die es dir möglich machen, neue Produkte wieder aufzusetzen.
Ja, das heißt, seid ihr auch so mittlerweile in diesem ganzen Thema Influencer-Marketing im Gesundheitsbereich und guckt ihr euch solche Sachen auch wirklich an? Weil das funktioniert ja heute alles, sagen wir, viel diversifizierter. Ich finde es so interessant. Wir reden ja irgendwie seit Jahren davon, ja, Print ist tot, das ist es aber nicht. Es gibt immer noch Print und wird es auch, glaube ich, immer geben, weil der Use Case so ein ganz anderer ist. Also dieser Moment, dich wirklich in Ruhe mit Papier hinzusetzen, der ist ganz besonders, insbesondere im Zeitalter der Digitalisierung, wo dich das eigentlich auch immer ablenkt, weil in dem Moment, wo du dein Handy in die Hand nimmst, macht sich so ein ganzes Universum auf und mit Print zum Beispiel kann man sich fokussieren, aber die Art, wie man Menschen erreicht zu Gesundheitsthemen, hat sich ja extrem verändert. Und Gesundheit ist ja, wenn man, haben wir ja gerade schon gesagt, TikTok, Instagram, Social Media ein riesengroßes Thema, gerade in dem Bereich. Es gibt Fitness-Influencer, es gibt Ernährungs-Influencer, es gibt Influencer, die chronische Erkrankungen haben, die irgendwie helfen, damit umzugehen. Da gibt's total viel. Was macht ihr gerade so konkret, was wirklich richtig neu ist? Also ich weiß, ihr habt gesund.de zum Beispiel als großes Portal und auch im Print, aber erzähl mal so ein bisschen die Strategie so im Digitalen, das würde mich total interessieren.
Also der fundamentale Shift in unserer Strategie ist, glaube ich, der, dass wir uns nicht als Printverlag ansehen, mhm, und es unser Job ist, Print gegen alles, was da kommt, zu verteidigen, sondern unsere Aufgabe ist es, das Gesundheitssystem zu unterstützen, zu verbessern, mitzuhelfen, dass es besser wird, die Menschen bestmöglich zu informieren. Das ist übrigens extrem wichtig in der heutigen Zeit, weil wir eine Inflation von unseriösem Content haben, sowohl im Analogen als auch im Digitalen. Es gilt letztendlich auch als Art Leuchtturm dazustehen, der den Menschen Informationen und auch Halt gibt. Und diese Rolle wollen wir ausüben und das nicht nur im Print, sondern auch im Digitalen. Ja. Das Tolle daran ist, dass wir Gesellschafter haben, denen es extrem wichtig ist, dass wir etwas fürs Gesundheitswesen tun. Und das ermöglicht uns wiederum auch Investments zu tätigen, bei denen es wirklich darum geht, das Gesundheitssystem zu verbessern. Du hast eben gesund.de angesprochen. Das ist nochmal ein spezielles strategisches Investment. Da geht es um das E-Rezept. Ich glaube schon immer daran, dass das E-Rezept kommen wird. Und ich habe dazu auch eine ganz klare Meinung, die sich über die letzten 4 Jahre nicht um 1 Grad verändert hat, nämlich, dass die Apotheker eine Riesenchance haben, wenn sie die Digitalisierung inklusive E-Rezept nutzen. Mhm. Ich glaube allerdings, dass sie diese Chancen nur haben und das gegebenenfalls eventuell vielleicht mit ein bisschen Fortune nur haben, wenn sie eine konzertierte Lösung haben. Und dabei wollen wir sie unterstützen. Unser Business ist nicht das Transaktionsbusiness. Wir wollen nur zusehen, dass die Apotheker eine Lösung haben. Mal gucken, in welche Richtung sich das entwickelt.
Ich würde da total gerne eintauchen, weil ihr habt, du hast gerade schon gesagt, also ihr investiert, ihr habt ja eigentlich verschiedene, sagen wir, Vehikel. Ihr habt auch ein Isartal Ventures Vehikel, wo ihr investiert. Also ihr habt eigene Fonds, aber ihr habt auch ganz unterschiedliche Beteiligungen, und da geht es zum Beispiel auch um Data-Themen, es geht um Fortbildungsthemen, also es geht um ganz viele verschiedene Themen. Lass uns doch da mal konkret eintauchen. Mhm. Was macht ihr da und wie stellt ihr euch da auf? Weil da geht es ja um viel mehr als jetzt nur um Informationen bereitzustellen, sondern eigentlich so eine Art Ökosystem zu schaffen, um diesen Zugang, den ihr ja habt, zu einerseits Apotheken und andererseits natürlich aber auch Menschen, die in irgendeiner Form ein gesundheitsrelevantes Thema gerade haben.
Absolut. Also erstmal ging es darum, dass wir neben dem klassischen Wort- und Bildverlag mit seinen Printpublikationen und seiner eigenen speziellen Unternehmenskultur quasi Töchter schaffen, die so agieren können, dass sie schnell, frei und flexibel sind. Dafür haben wir eine Isartal Health Media gegründet. Die kümmert sich um all die Dinge, bei denen wir Inhalte der Apothekenumschau des Wort- und Bildverlages etc. nutzen, unsere Marken nutzen, dicht am Kerngeschäft dran sind. Das sind so Themen wie Weiterbildung, Fortbildung von PTAs in der Apotheke, ja, ist ganz dicht an unserer Kernkompetenz dran. Auf der anderen Seite haben wir, wie du richtig gesagt hast, eine Isartal Ventures gegründet, die wiederum mit anderen Firmen zusammen ein Digital Health Fonds aufgesetzt hat. Das ist wiederum ein Vehikel, bei dem wir innerhalb von 24 Stunden Investments tätigen können, beziehungsweise zusagen können, für junge Gründer, für kleine Startups, die etwas Neues aufsetzen wollen. Da ist bei uns im Prinzip die Klammer nur die, dass es aus dem Gesundheitswesen sein muss. Es muss zumindest das Gesundheitswesen tangieren. Und man ist natürlich viel, viel dichter an der Entwicklung solcher Unternehmen dran, wenn man Gesellschafter ist, als wenn man nur von draußen draufschaut, irgendwelche Veranstaltungen besucht, paar Pitches sieht und ähnliches. Mhm. Du wolltest mir noch.
Ja, ich verstehe das. Ihr habt, aber was, worauf ich so ein bisschen hinaus will, ist so, wie du, weil wir haben jetzt gerade schon E-Rezept geschnitten. Also der Apothekenmarkt, das ist ja euer traditionelles Spielfeld in Anführungsstrichen, wo ihr herkommt, der verändert sich ja eben auch gerade sehr stark. Ich mache gerade zum Beispiel eine Podcast-Reihe mit einem niederländischen Unternehmen, Care Animations, die so 20.000 Videos gemacht haben aus Beipackzetteln, kennst du wahrscheinlich, ne? Also da verändert sich total viel. Was ist so deine Vision? Also wo geht es dahin? Weil letztendlich macht man solche Investments ja auch, um zu gucken, was ist so strategisch eigentlich los und wie müssen wir uns aufstellen, um in Zukunft noch relevant zu sein? Und da interessiert mich natürlich, was du da für ein Zukunftsbild auch hast.
Klar, also da gibt es verschiedene Formen von Investments. Gesund.de hätte ich als Wort- und Bildverlag isoliert gar nicht gemacht. Da geht es eher darum, 90% aller Apotheken sind unsere Kunden. Mhm. Und wenn man eine größere Herausforderung auf diese Branche zukommen sieht, dann hat man, wenn man 90% der Branche bedient und jahrzehntelange Partnerschaften dort pflegt, auch eine Verantwortung, solche Herausforderungen anzunehmen, egal ob es zu der eigenen Strategie und dem Kerngeschäft zu 100% passt oder nicht. Deshalb haben wir andere Unternehmen gewinnen können, dort mit auf diese Reise zu gehen und zu versuchen, eine Lösung für die Apothekerschaft zu finden.
Erklär doch nochmal ganz kurz, was Gesund.de ist für alle, die das
jetzt nicht. Gesund.de ist eine Gesundheitsplattform, deren Nukleus in einer E-Rezept-Lösung liegt. Mhm. Wir hätten ja eigentlich laut dem vorherigen Minister Spahn, also Gesundheitsminister Spahn, zum 01.01.2022 das E-Rezept haben sollen. Dieser Start wurde dann immer wieder verschoben. Es gab auch inzwischen einige Veränderungen der Gesetzgebung diesbezüglich und der Anforderungen und der Schnittstellen. Jetzt soll das Ganze im September starten in 2 Bundesländern und dann ausgerollt werden. Schauen wir mal, wie sich das alles entwickelt und ob wir einen Teil dazu beitragen können, dass sich das E-Rezept in Deutschland durchsetzt und möglichst viele Rezepte bei der Apotheke vor Ort bleiben. Und damit kann ich auch deine zweite Frage beantworten. Die Apotheke vor Ort ist aus meiner Sicht ein elementar wichtiger Baustein innerhalb unseres Gesundheitssystems. Wir haben eine flächendeckende Verbreitung von stationären Apotheken, die für das Gesundheitssystem elementar wichtig sind und noch viel wichtiger werden, weil wir einen Ärztemangel jetzt schon haben, der noch deutlich zunehmen wird. Ja, viele wissen gar nicht, dass wir in 8 Jahren nur noch die Hälfte an Hausärzten haben werden. Ja, altersbedingt, beziehungsweise weil eben zu wenig Ärzte nachkommen. Und wer soll sich dann um die Menschen kümmern, die entsprechende Symptome haben, Rat brauchen, Unterstützung benötigen? Das kann nur in Kombination mit den Apotheken erfolgen. Ansonsten ist es von der Quantität her überhaupt nicht, ja, und von der Qualität her schon gar nicht handelbar. Und ja, deswegen glaube ich, dass die Apotheke noch mal mehr an Relevanz gewinnen wird.
Und das sehen wir ja jetzt schon. Ich finde es interessant, dass du das ansprichst, weil Apotheken durften ja impfen. Apothekerinnen und Apotheker durften impfen oder die PTAs dann, die dort in den Apotheken tätig sind. Und ich habe neulich eine Apotheke besichtigt, weil ich dieses Jahr auch auf der Expo-Farm bin. Das ist so die größte Apothekenmesse in Deutschland und da war's moderieren darf, so ein Innovationstrack sozusagen. Und was ich so spannend fand, war, dass die Apotheke, die ich besichtigt habe, direkt 2 Beratungsräume gebaut hat. Die waren gerade am Umbauen und haben so ein neues Konzept da verwirklicht, weil sie sich eben darauf vorbereiten, dass wir zukünftig vielleicht viel telemedizinisch natürlich machen und dann aber eigentlich vor Ort Leistungen, die man sonst so im ambulanten Kontext machen würde, vielleicht auch von der Apotheke übernommen werden können und ich dann vielleicht gar nicht mehr in eine Arztpraxis gehe, sondern so ein Zusammenspiel habe, vielleicht auch mit Telemedizin. Das fand ich total interessant und ihr bereitet euch ja auch darauf vor, quasi diese gesamte Journey, ich weiß gar nicht, redet ihr von Patient Journey?
Also intern schon, wenn wir uns mit Apothekern austauschen, eher nicht.
Wie heißt das denn bei euch?
Naja, es geht letztendlich um ja, den Lifecycle, die Herausforderungen, die Patienten und Kunden durchlaufen. Und ich muss auch nochmal betonen, es geht ja überhaupt nicht darum, dass die Apotheke der Zukunft Leistung der Ärzte in dem Sinne übernimmt, dass man denen irgendwas wegnimmt, sondern es geht meiner Meinung nach ausschließlich darum, die Ärzte und Arztpraxen zu entlasten, weil die Anforderungen deutlich zunehmen werden. Ich habe eben ein Argument genannt, dass es immer weniger Ärzte geben wird. Das führt zu Überbelastung. Der andere Punkt ist, dass wir einen demografischen Wandel haben, der von den meisten Menschen immer nur so interpretiert wird, dass wir länger fit sind. Ja, super. Was überhaupt nicht in der Wahrnehmung irgendwie Platz findet, ist, dass wir aber alle leider überproportional lange absolute Pflegefälle sein werden. Ja, deswegen der Pflegenotstand, der jetzt angesprochen wird, auch der wird sich exponentiell entwickeln. Und da muss man überlegen, wer kann sich dann um die Menschen kümmern? Und wie gesagt, da kommt der Apotheke eine wichtige Rolle zu.
Ja, ich finde es interessant, dass du das jetzt gerade angesprochen hast. In meinem Kopf gibt es diesen Konflikt gar nicht. Ich glaube, dieser Konflikt, also zwischen Ärzten und Apothekern oder ja, der Ärzteschaft und der Apothekenschaft, das gab es ja gerade in den Medien, weil jetzt Apotheken auch etwas vergütet bekommen, was dann Ärztinnen und Ärzte angeblich irgendwie nicht so vergütet, was auch immer. Für mich ist das so ein politisches Thema. Ich glaube, auf der persönlichen Ebene funktioniert da ja schon immer eine eigentlich gute Zusammenarbeit. Das finde ich aber äußerst interessant. Also, dass du auch sagst, ihr unterstützt eigentlich dabei, dass Apotheken in der Zukunft vielleicht auch andere neue Rollen übernehmen können und unterstützt da eben auch bei diesem ganzen Konzept, weil ihr eben diesen Vertriebskanal Apotheke ja total optimal bespielen könnt. Und das ist ja genau das Gleiche gerade zum Beispiel bei DIGA-Herstellern, also Apps auf Rezept. Da ist ja immer Vertrieb ein Riesenthema. Und wenn man da erstmal den Fuß in der Tür hat, hat man ja auch die Chance, weitere Angebote eben ja mit zu unterbreiten.
Absolut. Also es geht ja nicht nur darum, dass Angebote platziert werden, sondern es geht auch darum, dass Angebote, gerade DIGAs, ja, digitale Gesundheitsanwendungen, wenn sie denn die Zulassung bekommen, erstattungsfähig sind und von Patienten genutzt werden, dass wir dann auch sehr genau analysieren nach einer gewissen Zeit, wie erfolgreich ist eigentlich diese Anwendung, was bringt das im Vergleich zu anderen Medikamenten beispielsweise, zu anderen Verordnungen. Und da wollen wir gerne mithelfen. Und auch das ist wieder ein Baustein, der das Gesundheitssystem vielleicht ein Stück besser machen kann. Du hattest vorhin angesprochen, in diesen zwei Nebenräumen, die dort gebaut worden sind, in dieser Apotheke, ja, da gibt es dann die Möglichkeit zu impfen oder Blutabnahme oder Ähnliches. Es gibt ja noch andere Dinge. Es gibt so viel DIGAs, es gibt Wearables, es gibt Vitalwerte-Tracker. Ich habe diesen Aura-Ring zum Beispiel, der meine Vitalwerte misst. Wer erklärt mir eigentlich seriös, welche Werte was bedeuten, wie ich diese Werte optimieren kann, etwas für meine Gesundheit tun kann? Und da muss meiner Meinung nach der Apotheker der Zukunft ein zentraler Ansprechpartner sein.
Das ist eine interessante Vision, finde ich, weil das ist ja heute fast ein Problem. Man misst diese ganzen Vitaldaten, dann kann man noch das Mikrobiom analysieren lassen, dann kann man seine Gene sequenzieren lassen. Man kann ja sehr viel machen im Selbstzahlermarkt, wo der Vertrieb viel über das Internet stattfindet. Ich probiere solche Sachen total gern. Ich hatte auch schon viele solcher Anbieter im Podcast hier zu Gast. Und da ist natürlich die Frage, wie übersetzt sich das und verbindet sich das mit dem Gesundheitssystem? Und dann stellt man sich vor, eine Kassenarztpraxis, wo sehr stark auch reglementiert ist. Es gibt einen Kassensitz, es gibt die Kassenärztliche Vereinigung. Es ist sehr stark reglementiert, was kann da abgebildet werden, was eben nicht. Und natürlich gibt es sogenannte IGEL-Leistungen, individuelle Gesundheitsleistungen, die dann selbst bezahlt werden können. Aber viele Arztpraxen oder Ärztinnen und Ärzte, die sagen, ich kann damit nichts anfangen. Also wenn ein Patient jetzt kommt und sagt, gucken Sie mal, ich habe hier den Ura-Ring, ich habe jetzt 2 Wochen schlecht geschlafen und jetzt kommt meine Migräne wieder, was mache ich denn jetzt? So als Beispiel, dann ist das oft schwierig. Das heißt, du sagst, diese ganze Auswertung von komplexen Daten, die erhoben werden, auch auf Patientinnenseite, könnte so ein Geschäftsmodell sein, was auch in der Apotheke in der Zukunft stattfindet.
Definitiv, aber es geht mir gar nicht so sehr darum, ob das ein Geschäftsmodell ist. Ich glaube, dass Möglichkeiten, ja, technologische Möglichkeiten, Gadgets, Wearables und so weiter und so fort, wirklich ein Baustein in der Verbesserung des Gesundheitssystems, der Früherkennung, der Prävention, eben für eine bessere Gesundheit sein können. Und daran orientiere ich mich. Natürlich gibt es ganz, ganz viele Menschen, besonders im Gesundheitssystem, die erstmal darüber sprechen, ob es datenschutzkonform ist, also zur Datenschutzgrundverordnung passt, wie die Finanzierung dafür aussieht und so weiter. Ich bin hingegen eher unternehmerisch geprägt und sehr, sehr positiv denkend. Und versuche immer, mich erstmal an dem Nutzen für den Endverbraucher zu orientieren. Und wenn dieser Nutzen da ist, glaube ich auch, dass sich solche Anwendungen entsprechend durchsetzen werden, weil sie der Markt dann auch einfordert. Und deswegen gucke ich erstmal auf den Nutzen. Das bedeutet aber auch, dass man überhaupt in diese Welt reintauchen muss. Ja? Also so wie du eben auch gesagt hast, du probierst diese Dinge total gerne aus, ja. So habe ich mir einen Glukosemessbutton am Wochenende in den Arm gestochen, der jetzt 2 Wochen an meinem Arm klebt, ja, und mich schon 3 Leute angesprochen haben, ob ich Diabetiker bin. Nein, das bin ich nicht, oder vielleicht bin ich es auch, weiß ich noch nicht. Auf jeden Fall werden jetzt meine Glukosewerte gemessen.
Übrigens gerade der Trend hier in Berlin, ich kenne, glaube ich, jetzt mittlerweile irgendwie 10 Leute, die das wirklich gerade im Moment machen.
Ja, aber siehst du, aber schau, wenn du sagst, es ist in Berlin gerade ein Trend, ja, dann ist es doch so wichtig, dass man es selber mal ausprobiert, um einschätzen zu können, wie ticken vielleicht andere, wie sehen die das, wie nehmen die das wahr und wie ist eigentlich ja die Korrelation von Daten, die ich auf der einen Seite durch so ein Badge generiere, andererseits durch so einen Ring oder durch, was weiß ich, eine Apple iWatch, die da auch schon viel kann. Ich glaube, dass die sinnvolle und KI-basierte Auswertung von solchen Gesundheitsdaten ein unglaublich großer Markt sein wird, der, wie gesagt, das Gesundheitssystem auch nach vorne bringen wird, auch revolutionieren wird. Und natürlich würde ich mir wünschen, dass Ärzte und Apotheker, wenn ich zu ihnen komme, mich nicht fragen, wieso ich einen schwarzen Ehering habe, sondern erkennen, dass das ein Vitalwerte-Tracker ist und sich mit mir über diese erhobenen Werte auch austauschen können.
Und das muss ja auch irgendwie dann abgebildet werden. Und ihr seid ja auch in Unternehmen investiert, die genau das tun, also die genau solche Daten auswerten, richtig?
Absolut. Da gibt es auch verschiedene Projekte, die wir jetzt gerade aufsetzen, bei denen wir auch immer wieder vor der Frage stehen, make or buy. Ich bin Freund davon, eher mit anderen Partnern zusammen Dinge aufzusetzen. Ich habe lieber 5 Projekte, die ich mit anderen aufsetze, als dass ich eins alleine mache. Und an der Anzahl von Ideen und möglichen Projekten, daran scheitert es auf keinen Fall. Also da gibt es genug.
Ja, klar.
Ein ganz, ganz schönes Beispiel ist unser Investment zum Beispiel in Honig, entstanden aus dem Health Innovation Hub des Bundesgesundheitsministeriums. Die haben eine deutsche Cloud-Lösung aufgesetzt, bei der Ärzte bestimmte, Gesundheitsdaten, Röntgenbilder und ähnliches pseudo-anonymisiert hochladen können und die können dann entsprechend gematcht werden. Das heißt, die Informationen, die daraus entstehen, Beispiel Aufnahmen eines bestimmten Tumors, ja, in einer bestimmten, im Kopf, Arm, wie auch immer, die werden dann verglichen mit all den Aufnahmen von anderen Patienten, die ähnliche Symptome aufweisen. Und die Erkenntnisse daraus, ja, sind natürlich so unglaublich wertvoll für die behandelnden Ärzte und damit für die Patienten. Und solche Projekte, solche Investments, kann ich so sagen, machen unfassbar viel Spaß.
Ja, klar. Und die gehen aber natürlich dann schon relativ weit weg von dem, was eigentlich so ein bisschen euer Kerngeschäft ist. Und darauf würde ich jetzt zuletzt auch nochmal hinaus, weil das ganze Thema Gesundheitskommunikation verändert sich ja sehr stark. Du hast das schon gesagt. Also du hast gesagt, es gibt inflationär viel sagen wir, auch falsche Informationen oder unwissenschaftliche. Also es gibt, ich glaube, es ist so, wenn man jetzt irgendwas hat und im Internet googelt, man kann immer die Antwort finden, die man gerne hätte.
Also da musst du, glaube ich, schon relativ lange googeln. Das Problem ist eher, dass die Menschen neigen dazu, negative Erkenntnisse häufiger zu publizieren, ja, als positive. Und das führt dazu, dass du, wenn du nach bestimmten Symptomen googelst, überproportional viele Negativmeldungen bekommst dazu, die dann wieder auf deine Psyche schlagen können. Von daher ist das eine nicht ganz ungefährliche Sache, die für uns aber letztendlich bedeutet, wir müssen als Leuchtturm dort entsprechend Vorbild sein und anders kommunizieren. Ich gebe dir ein Beispiel. Bei der Apothekenumschau haben wir in 66 Jahren keine einzige Zeile, in der ein Pharmaunternehmen oder ein Präparat genannt worden sind. Ja, keine einzige Zeile. Es gibt es bei keinem anderen Verlag, bei keiner anderen Publikation, auf keiner anderen Website. Wir sprechen über Wirkstoffe, aber wir klammern die Beziehung zu Pharmaunternehmen, ja, zu Medikamenten und so weiter komplett aus. Da gibt es eine absolute Grenze, komplette redaktionelle Hoheit. Wir lehnen im Millionenbetrag Anzeigen von bestimmten Pharmaunternehmen ab, weil wir die Anzeigen für unseriös erachten. Weil unsere Aufgabe ist es, evidenzbasierte, gesundheitsrelevante Informationen an die Menschen zu bringen, auf die sie sich zu 100% verlassen können. Und das Schöne ist ja, weißt du, eigentlich, der Apotheker ist ja eigentlich der Herausgeber, ja, im wahrsten Sinne des Wortes, der Apothekenumschau. Und eine Mitarbeiterin hat mir vor kurzem ihr Leid geklagt. Sie findet es so schade, dass die Apotheker unsere Publikation gar nicht lesen. Und da habe ich gesagt, nein, du siehst das vollkommen falsch. Der Apotheker liest es nicht, weil er sich zu 100% darauf verlässt, ja, und das seit über 6 Jahrzehnten, dass die Inhalte zu 100% korrekt sind. Und Gesundheitsinformationen haben eine Null-Fehler-Toleranz und die wollen wir auch entsprechend so beibehalten.
Ja, okay. Das wusste ich zum Beispiel nicht, dass ihr gar keine Werbung zulasst oder keine, sagen wir, Advertorials macht.
Also wir haben natürlich Anzeigen bei uns in der Publikation, aber wir haben eine komplett Grenze zwischen Redaktion und Anzeigen. Und dementsprechend findest du halt kein Pharmaunternehmen oder Präparate bei uns in den Artikeln.
Ja. Ja,
auch um das nochmal zu unterstreichen.
Ja, und jetzt ist es trotzdem natürlich so, dass sich dieser Markt total verändert. Also viel findet digital statt, viel findet auch statt über Word of Mouth. Das ist ja jetzt, also gerade im Gesundheitsbereich gibt es ja extrem viel, was so an dieser Lifestyle-Ecke kratzt, und die Unternehmen, wenn man das mal so beobachtet, die werden eigentlich immer über Influencer-Marketing groß, weil dieses ganze Thema Vertrauen zu vermitteln ein Riesenthema ist bei neuen Produkten, gerade in der digitalen Sphäre. Du brauchst ja immer diese Ankerpunkte, andere Menschen, um irgendwie dem auch Glauben zu schenken. Wie geht ihr in diese ganze Welt rein?
Das, ja. Auch das verstärkt natürlich die Notwendigkeit und den Bedarf für seriöse Informationen. Ja, wenn es Influencer gibt, die nicht aus dem Gesundheitsbereich kommen und Nahrungsergänzungsmittel oder Ähnliches anpreisen in einer Form, wie sie irreführend sein kann für den Verbraucher, ja, vielleicht auch gesundheitsschädlich, ja, dann ist das schlichtweg schlecht. Ja, das ist nicht gut, dass wir so etwas im Netz haben. Und ich finde es wichtig, dass wir eine Meinungsfreiheit haben. Ich finde es wichtig, dass es Influencer und dass es Social Media gibt. Aber der Patient oder die Kunden sollten dann auch zusehen, sich seriös zu informieren, damit sie eben möglichst lange gesund bleiben.
Das ist jetzt die negative Seite. Das ist übrigens interessant, weil im chinesischen Markt ist es, also braucht man eine Lizenz, um gesundheitsrelevante Inhalte als Influencer zu verbreiten. Das wurde vor kurzem geändert. Aber es ist, kann ja auch positiv sein. Also indem eben Menschen auf gesundheitsrelevante Inhalte seriös auch aufmerksam gemacht werden. Und das könnt ihr ja auch nutzen. Habt ihr da eine Strategie? Also geht ihr schon in dieses Thema rein?
Erstmal gehen wir schon rein, auch über Social Media, machen auf Instagram extrem viel, lernen dort auch ganz, ganz viel. Aber man muss, glaube ich, noch mal ein bisschen differenzieren zwischen dem, ich gehe zu Google, ja, und suche nach bestimmten Informationen, ja, ich gebe bestimmte Symptome ein und will dann ganz gezielt zu diesem Problem oder zu diesem Thema Informationen haben, versus einem Magazin, welches du als Latenzsuchender, als Gesundheitsinteressierter in die Hand nimmst. Und das Schöne ist, das gilt übrigens für alle anderen Angebote auch, die Qualität, der Wert einer Publikation bemisst sich für mich daran, wie viele Themen ich gefunden habe, nach denen ich gar nicht gesucht habe. Ich verspreche dir, wenn du die Apothekenumschau mit über 100 Seiten durchblätterst, wirst du bestimmt 5 bis 10 Themen sehen, sie lesen, ja, nach denen hast du nie gesucht. Aber sie geben dir mehr Informationen in Bezug auf das Feld von Gesundheit und das ist gut.
Ja, absolut. Und das ist natürlich ein, ja, wirklich, ja, fast weltweit einmaliges Konstrukt, Konzept, was ihr da auch aufgebaut habt, oder? Das ist, gibt es das in anderen Märkten so in der Form?
Wir haben das in der Form in anderen Märkten bisher nicht gesehen. Es ist sicherlich auch eine einmalige unternehmerische Geschichte, wie der Verleger dies aufgebaut hat. Und natürlich gehört auch immer ein bisschen neben Fleiß und Eingabe auch ein bisschen Glück dazu. Und ich glaube einfach, dass du eine bestimmte kritische Masse brauchst, um ein solches Geschäftsmodell auch mit Leben füllen zu können. Weil wir haben eine 100-köpfige Redaktion, die auf höchstem Niveau recherchiert und schreibt. Und das geht eben nur, oder das kann man nur finanzieren, wenn man dann auch eine entsprechende Auflage hat, wie es die Apothekenumschau hat. Und ganz ehrlich, 30 Millionen Menschen pro Monat, die hältst du nicht über Marketing, sondern die hältst du nur über Kundenzufriedenheit. Würden wir also diese redaktionelle Qualität nicht in dieser Form haben und die Menschen nicht den wirklichen Nutzen aus der Apothekenumschau und den anderen Titeln ziehen können, würden sie in dem nächsten Monat nicht wieder hingehen und sich wieder die Publikation mitnehmen, beziehungsweise auf die Seite klicken.
Ja, klar, das ist wahrscheinlich so. Und ich muss sagen, meine Mutter schneidet mir manchmal was aus der Apothekenumschau aus und legt mir das dann hin. Ja, also das ist auch noch ein witziger Fun-Fact. Ja, das,
Klar, aber weißt du, ich glaube, dass deine Mutter vermutlich in den nächsten, keine Ahnung, vielleicht schon 12 Monaten dazu übergehen wird, dass es dir digital weiterleitet. Wir sind auf jeden Fall dabei, unsere Publikation auch so weiterzuentwickeln, dass es leichter wird, die Informationen und Artikel weiterzuleiten, als sie auszuschneiden und per Post.
Wahrscheinlich, genau. Ich krieg dann immer das WhatsApp-Foto, das ist dann quasi Next Level.
Ja, das ist dann schon die nächste Stufe.
Ja, super. Also ich fand das jetzt sehr, sehr spannend, weil ihr, also Andreas, du hast ja wirklich eines der mit spannendsten Medienunternehmen geschnappt in Deutschland und führst es jetzt in die Zukunft, in die digitale Zukunft und auch in das sich verändernde Gesundheitssystem. Ich glaube, wir merken jetzt gerade so ein bisschen die Einschläge, also im Gesundheitswesen dieser großen Veränderung, in der wir stehen. Und das wird auch eben spannend werden, was die Rolle von Apotheken da sein wird, von Apothekerinnen, Apothekern, aber auch von PTAs. Also das wird sehr, sehr spannend. Ihr werdet das eng begleiten und wir werden das natürlich beobachten. Und ich danke dir ganz, ganz herzlich für diesen total spannenden Einblick und wir sehen uns dann wahrscheinlich auf den ganzen Apothekenveranstaltungen.
Spätestens sehen wir uns bei der Expo Farm, der großen Apothekenmesse. Ich freue mich auf jeden Fall auf das Wiedersehen. Vielen, vielen Dank für diese Aufnahme und schauen wir mal, wann wir eine zweite Folge davon aufnehmen.
Also, genau, und sehen, was daraus geworden ist.
Genau.
Also, tschüss, Andreas.
Ciao.
Wenn ihr mehr wissen wollt, findet ihr alle Links und Informationen auf www.visionäre-gesundheit.de, Visionäre mit AE. Wenn euch diese Folge gefallen hat, erzählt es gern allen Freunden und Bekannten und um nichts zu verpassen, abonniert unseren Podcast auf Spotify, Apple Podcast und Stitcher.